Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Diana Kinnert, Unternehmerin und Publizistin, Mitglied der CDU, die sich gerade noch ein Wasser einschenkt. Und ich ergänze noch eine Information, Fürsprecherin eines, wie Sie selbst sagen, modernen Konservatismus. Schönen guten Tag, herzlich
guten
willkommen.
Guten Tag, danke, dass ich da sein darf.
Emmanuel Macron hat eine Nachricht an uns alle, seinen Aufruf an einen Neubeginn Europas. Heute großer Aufschlag in allen 28 Mitgliedstaaten. Der französische Präsident richtet sich an alle 500 Millionen Europäerinnen und Europäer. Diana Kinnert, fühlen Sie sich angesprochen?
Ja.
Ja?
Also ich teile schon einfach, weil wir aus verschiedenen Parteien kommen und ich glaube schon aus verschiedenen Spektren, nicht jeden seiner Vorschläge. Aber allein die Tatsache, dass ein französischer Politiker sich eben an alle richtet und das erste Mal, finde ich, einen Aufruf an eine europäische Öffentlichkeit stellt und dadurch sowas wie ein europäisches Gemeinwesen selber symbolisiert, das finde ich einen ganz starken Aufruf.
Mhm. Es gibt ja diesen Slogan aus den USA, not my president. Ich würde es heute mal umdrehen. Heute habe ich wieder gedacht, dieser Macron ist sehr häufig viel mehr mein Präsident als Angela Merkel meine Kanzlerin.
Das trifft bei mir natürlich nicht zu, aber
deswegen habe ich es gesagt,
aber
ja.
Insgesamt ist das einfach, ich finde, dass das schlauer ist, als man so vermutet, weil wir einfach von so vielen Dingen betroffen sind. Kleine politische Dinge, die uns in unseren Städten betreffen, kommen aus einer globalen Ordnung, können nur gelöst werden, wenn man am anderen Ende der Welt irgendwie einen Knopf drückt, so ungefähr. Und deswegen glaube ich, dass eine globale politische Öffentlichkeit immer realistischer wird. Und deswegen finde ich auch zu Recht, dass es mit zur Demokratie gehört, dass man supranational gucken muss.
Wir werden uns einzelne Vorschläge genauer angucken gleich. Dieser Tag ist auch ein Tag des Abschieds. Klaus Kinkel, der frühere Bundesaußenminister und FDP-Chef, ist gestorben. Diese Nachricht hat uns am Vormittag erreicht. Wir erinnern an ihn in dieser Radiostunde. Zu uns ins Studio kommen wird Jürgen Krobock, der frühere Staatssekretär im Außenministerium, der viele Jahre mit Klaus Kinkel zusammengearbeitet hat. Mein Name ist Corbinian Frenzel. Ich wünsche einen guten Tag. Egal wo in der Europäischen Union, ob in Estland oder Portugal, in Schweden oder Rumänien, heute Morgen haben Millionen Leser der unterschiedlichsten Tageszeitung dieselben Zeilen vorgefunden. In Deutschland, in der Welt, Autor Emmanuel Macron, der französische Präsident.
Bürgerinnen und Bürger Europas, wenn ich mir heute erlaube, mich direkt an Sie zu wenden, dann tue ich das nicht nur im Namen der Geschichte und der Werte, die uns einen, sondern weil dringend gehandelt werden muss. In wenigen Wochen wird die Europawahl über die Zukunft unseres Kontinents entscheiden. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig und doch war Europa noch nie in so großer Gefahr.
Das schreibt Emmanuel Macron heute in einem Appell an alle EU-Bürger. Europa neu beginnen, ist der überschrieben. Eine Leserin ist mein heutiger Gast, die CDU-Politikerin und Unternehmerin Diana Kinnert. Ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass das zu pathetisch für Sie ist. Aber Sie haben gerade anfangs deutlich gemacht, dass Sie eigentlich ganz angetan sind.
Ich finde den Ton natürlich etwas pathetisch, aber es sind schon konkrete, also nicht sehr konkrete Sachmaßnahmen da, aber einfach Richtungen, die man reformieren sollte. Das finde ich gut. Und ich finde den Aufschlag, dass jemand aus einem Nationalstaat sich an Leute richtet, die über den Nationalstaat hinaus in einem Wirkungsbereich aktiv sind, finde ich schlau. Ich habe sowieso zunehmend das Gefühl bekommen, dass die Länder eher fast wie Landslobbyisten quasi nach Brüssel und Straßburg schicken. Also eigentlich Leute, deren Perspektive weniger ein gemeinsames starkes Europa ist, sondern die starke Rolle des eigenen Landes in der EU. Und insofern finde ich den Aufschlag sehr gut.
Mhm. Das ist wahrscheinlich die französische Stärke, universelle Ansprüche zu formulieren. Das große Beispiel, die französische Revolution, wo man nicht nur für die eigenen Bürgerinnen und Bürger die Menschenrechte erklärt hat, sondern mal eben gleich für die ganze Menschheit. In gewisser Weise ist Macron ja auch mit diesem Anspruch unterwegs. Ich bin nicht nur der französische Präsident, ich bin der Präsident aller Europäer. Also zumindest dieses Vermessene klingt dabei aber auch raus.
Ja, man muss sehr aufpassen und ich meine, das hat man bei der deutschen Austeritätspolitik gegenüber Griechenland ja auch gesehen an den Reaktionen, inwieweit man dann einen Führungsanspruch geltend macht und da ja fast irgendwie werteimperialistisch unterwegs ist und sich über andere Länder stellt. Aber insgesamt einzuladen, dass man gemeinsam an einer etwas größeren arbeitet, finde ich einen guten Aufschlag.
Mhm. Es ist ja nicht das erste Mal. Man hat ja den Eindruck, dieser Macron macht, seitdem er Präsident ist, seit 2017 einen Vorstoß nach dem anderen. Die große Sorbonne-Rede 2017, langes Schweigen in Berlin, gute Gründe, Regierungsbildung und dergleichen. Dann wieder irgendwie Schweigen, ein bisschen Antwort, aber immer auch nur sehr kleine Antworten. Jetzt macht er das wieder. Man kann natürlich schon, damit wir nicht nur in Begeisterung schwelgen, auch fragen, Wie sinnvoll ist das denn, wenn er im Prinzip in ein Europa hineinruft, in dem nicht mal Deutschland, das ja an sich grundsätzlich proeuropäisch gesinnt ist, zurückruft?
Ja, also ich glaube, da hat jeder Nationalstaat erstmal selber Hausaufgaben zu machen. Wie wichtig ist Europa für diesen Nationalstaat und was möchte ich da hineingeben? Und gleichzeitig ist, glaube ich, die große Aufgabe auch, dass man genau dafür Plattform braucht. Wenn man immer nur Sonntagsreden hält, dann gibt es vielleicht auch gar nicht eine richtige Begegnungsstruktur oder eine Arbeitsstruktur, auf der man dann weiterarbeiten kann, sondern dann muss man, wie in Macron zum Beispiel heute, eben auch diese Europakonferenz fordern, damit man direkt weitermachen kann.
Wir können uns das gerade mal nochmal im Original anhören. Wir haben auch diese Stelle hier als Zitat vorliegen, eine Europakonferenz, eine Art verfassungsgebende Versammlung, die er vorschlägt.
Deshalb sollten wir noch vor Ende dieses Jahres mit den Vertretern der EU-Institutionen und der Staaten eine Europakonferenz ins Leben rufen, um alle für unser politisches Projekt erforderlichen Änderungen vorzuschlagen, ohne Tabus, einschließlich einer Überarbeitung der Verträge. Zu dieser Konferenz sollten Bürgerpanels hinzugezogen und Akademiker, Sozialpartner und Vertreter der Religionen gehört werden.
Das ist also der konkrete Vorschlag von Macron?
Finde ich schlau. Man muss natürlich gucken, wie genau das dann irgendwie ausgearbeitet wird und was da implementiert ist und was nicht. Zu sagen, da kommt wieder ein extra Bau dazu, der alles nochmal verkompliziert und so weiter, irgendwie, wo genau die gleichen Dinge dann wieder und wieder besprochen werden oder wo es in eine sozialistische Richtung geht, also die Leute, die Nationalstaaten vielleicht sogar noch weiter reglementiert werden, sodass die Austrittsrufe dann bei einzelnen Nationalstaaten stärker werden. Das wäre schwierig, aber ich glaube, wenn es tatsächlich eine Plattform sein soll, auf der man sich offen begegnet und Reformanstöße gemeinsam bespricht, dann finde ich das dienlich.
Jetzt ist natürlich wirklich in der Tat die große Gefahr, wenn man jetzt das Paket aufschnürt, in dem Europa, wie wir es gerade erleben, ein Europa, das ja eher auseinanderdriftet, dass man dann am Ende nicht mal mehr das behält, was man im Moment als Stand hat. Und ich denke da, es gab ja schon solche Versuche. Ich denke da an diesen Versuch des Europäischen Verfassungskonvents, der mündete in einer europäischen Verfassung, die ironischerweise ausgerechnet im Land dieses Präsidenten scheiterte in einer Volksabstimmung in Frankreich, nämlich allerdings zu einem Zeitpunkt, als dieses Europa in einer viel besseren Verfassung war, viel näher beieinander. Schon damals haben wir im Prinzip das nicht hinbekommen, was Macron heute möchte. Insofern, bei aller Begeisterung, die mich mitträgt, fehlt mir ein wenig der Glaube, dass es gelingen kann.
Ich glaube, es liegt daran, dass wir uns immer sehr linear dem Thema angenähert haben. Mehr Europa, ein sozialistisches Europa oder weniger Europa und jeder macht, was er will und keiner kümmert sich richtig um europäische Werte. Und ich glaube, worum es geht, ist, wir brauchen ein besseres Europa. Und das muss effizienter sein, das muss einzelne Nationalstaaten, deren Charakteristika auch leisten können. Da muss es vielleicht darum gehen, dass Oststaaten vielleicht weniger Migranten aufnehmen, dadurch mehr bezahlen. Also da muss man in einzelnen Währungen denken. Ich glaube, da machen irgendwie trilaterale, bilaterale Abkommen auch viel mehr Sinn. Also ich glaube, es kann beweglicher und effizienter werden und dann ist die Output-Legitimation auch eine bessere.
Es gibt noch ein paar konkrete Vorschläge Macrons, unter anderem zum Schutz der Demokratie. Kleiner macht das nicht in den Begriffen. Und zur Einschränkung großer amerikanischer Internetkonzerne. Darüber sprechen wir gleich. Ein großer Text mit vielen Vorschlägen. Europa ist aufgewacht mit einem Essay des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Europa neu beginnen. Und das möchte der französische Präsident unter anderem durch die Verteidigung dessen, was er europäisches Modell nennt.
Ich schlage die Gründung einer europäischen Agentur für den Schutz der Demokratie vor, die in jeden Mitgliedstaat europäische Experten entsenden wird, um seine Wahlen vor Hackerangriffen und Manipulationen zu schützen. Im Sinne dieser Unabhängigkeit sollten wir auch die Finanzierung europäischer politischer Parteien durch fremde Mächte verbieten. Wir müssen durch EU-weite Regelungen Hass- und Gewaltkommentare aus dem Internet verbannen, denn die Achtung des Einzelnen ist die Grundlage unserer Kultur der Würde.
Der Vorschlag des französischen Präsidenten. Diana Kinnert, ist das ein Weg, den Sie unterstützen, eine Agentur zum Schutz der Demokratie?
Ich glaube, dass in diesem Vorschlag ganz unterschiedliche Adressaten drinstecken und ganz unterschiedliche Probleme angefasst werden, die man unterschiedlich auch lösen kann. Also da ist ganz klar irgendwie ein Verstoß gegen geltendes Recht schon, was irgendwie Cybersecurity und Hackerangriffe angeht. Da muss man mehr machen. Ob man dafür extra wieder ein Sondergehäuse, ein Zusatzapparat braucht, weiß ich in dem Sinne nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie genau diese Experten dann aussehen sollen, die vor Manipulationen schützen sollen. Also ich kann es mir einfach noch nicht so richtig vorstellen. Klar ist, dass dass wir erstens in dieser Sicherheitsfrage enger zusammenarbeiten müssen, supranational. Und da stelle ich mir ja allein schon die Frage, wie ein Anis Amri eigentlich mehr europäische Länder bereist hat auf der Flucht als ein durchschnittlicher Erasmus-Student. Also, dass die Polizei, dass das Polizeiwesen in verschiedenen europäischen Ländern miteinander besser arbeiten muss, das steht außer Frage.
Aber Sie haben gerade das Wort supranational verwendet, das ja eigentlich ausdrückt, wir koordinieren dann nicht nur zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern das ist eine wirkliche europäische Kompetenz, ob das nun ein europäisches CIA oder FBI oder dergleichen ist oder wie man auch immer man das nennt. Würden Sie denn so weit auch gehen, auch bei Cybersecurity?
Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass wir mehr mit anderen Ländern zusammenarbeiten müssen.
Aber dann bleibt die Gefahr des Flickenteppichs. Hm?
Ja, das stimmt, aber ich halte es doch ein bisschen für eine viel zu große Illusion, dass jeder Nationalstaat mit genau dem gleichen Werteanspruch genau die gleichen Partner und Allianzen definiert, auf die sich alle einigen können. Mhm. Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall in Europa eine Debatte darüber brauchen, wie europäische Parteien finanziert sein sollen. Ja. Und das ist in erster Linie eine politische Debatte.
Macron, da wird er konkreter, hat in gewisser Weise ein Feindbild formuliert und das schließt vielleicht an frische Reiseerfahrungen, die Sie gemacht haben. Sie waren auf Einladung des amerikanischen Botschafters für einige Wochen in den USA, unter anderem auch im Silicon Valley. Und die Internetgiganten dort, die hat Macron im Blick, wenn er Folgendes fordert.
Fortschritt und Freiheit, das bedeutet, von seiner Arbeit leben zu können. Und um Arbeitsplätze zu schaffen, muss Europa vorausplanen. Deshalb muss es nicht nur die Internetgiganten durch die Schaffung einer europäischen Überwachung der großen Plattformen, schnellere Strafen bei Verstößen gegen Wettbewerbsregeln, Transparenz der Algorithmen und so weiter regulieren, sondern auch die Innovation finanzieren, indem es den neuen Europäischen Innovationsrat mit einem Budget ausstattet, das mit dem in den USA vergleichbar ist.
Also ich übersetze mal ein bisschen weniger diplomatisch. Er möchte die großen Amerikaner eigentlich einschränken und europäische Champions schaffen.
Was ich, das sind solche abstrakten Formulierungen, dass ich Schwierigkeiten habe, mir genau vorzustellen, was das in der Umsetzbarkeit heißt. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir eine Investitionslandschaft in Europa haben, die gefördert werden muss oder die größer werden muss. Da kann man Dinge machen oder neue Förderbudgets und Töpfe aufmachen. Da kann man Universitäten, Grundlagenforschung ganz anders angehen. Ich bekomme aber immer, ich habe immer Schwierigkeiten, wenn Politiker mit Innovation planen, also nur eine Formulierung benutzen.
Obwohl
Disruption einfach nicht richtig planbar ist.
Also in Amerika sieht man, dass man dafür den Staat nicht unbedingt braucht. In Europa braucht man den möglicherweise. Es ist ja schon erstaunlich, dass trotz der ganzen Kapazität, der Kompetenz, der guten Universitäten, der Finanzen, die hier vorliegen in dieser Europäischen Union, kein großer Internetkonzern, keiner der großen neuen Wirtschaftszweige hier seinen Sitz hat, hier entstanden ist. Und da muss man doch was tun. Und wenn man merkt, es entsteht nicht aus sich selbst heraus, dann die große staatliche Förderung. Ich glaube, das ist der französische Ansatz, dem ich einiges abgewinnen kann.
Ich glaube, dass es ein Fehler ist zu sagen, dass die Sharing Economy Plattformen in den USA sind, wäre ein Mangel an europäischer Innovation, weil dafür haben wir ganz andere gewachsene Industrien, die bei uns sehr stark sind. Vor allem das Siegel Made in Germany, starke Produktqualität ist bei uns sehr gut.
Aber es sind tendenziell alte Produkte.
Genau, es sind alte Industrien und da habe ich schon das Gefühl, dass die teilweise noch so stark subventioniert sind oder viele Zertifikate auf alte Produkte ausgeschrieben sind, dass es jungen Champions oder aufstrebenden Pionieren sehr schwer fällt. Und da glaube ich, dass was sich eine Startup-Branche am meisten wünscht, ist eine Entbürokratisierung und einfach Fairness. Und ich glaube, dass man sich in einem fairen Wettbewerb gerade als Startup oder als Innovationsträger auch gut durchsetzen darf.
Mhm. Aber nehmen wir mal die alten Industrien. Es gab irgendwann mal vor 40, 50 Jahren die Erkenntnis, die Amerikaner laufen uns davon beim Flugzeugbau. Dann hat man mit politischem Druck Airbus gegründet. Sehr erfolgreich. Man hat das jetzt gerade auf der Schiene versucht, TGV und ICE quasi zu vereinen mit Alstom und Siemens. Da sagt die Wettbewerbsbehörde in Brüssel nein, halte ich für einen Fehler. Aber letztendlich in die Zukunftstechnologien gedacht, eigentlich brauchen wir doch genau diese Anstrengung, sonst gerade auch vielleicht im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Ja, ich glaube, wir haben das ja letzte Woche schon besprochen, wie verschiedene Automobilgiganten miteinander zusammenarbeiten, um da eben große Robotik, Sensorik, ganz verschiedene, ganz große neue Produkte irgendwie auf den Markt zu bringen oder zumindest erstmal zu erforschen. Und das finde ich Industrie gesehen natürlich erstmal einen richtigen Vorschlag. Wenn da jeder versucht, das Rad neu zu erfinden und in seinem Kleinstgewerbe, dann wird da nichts Großes bei rauskommen, also oder nichts Großes bei rumkommen. Dass wir insgesamt industrieweit uns zusammenschließen, vielleicht mit Partnerländern, mit Allianzen, Allianzen, die auch wertegemäßigt oder wertegemäß unsere Algorithmenvorstellungen teilen, finde ich einen schlauen Vorsprung, ja.
Die Einschätzung der Unternehmerin und Amerikareisenden Diana Kinnert. Und während wir gerade sprachen, hat uns schon Jürgen Krobock zugehört im Deutschlandfunk Kultur Newsroom, der Diplomat und frühere Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Ein Besuch aus traurigem Anlass. Wir sprechen gleich über Klaus Kinkel, den früheren Außenminister, dessen Todesnachricht uns heute Morgen erreicht hat. An meiner Seite heute die Publizistin und CDU-Politikerin Diana Kinnert und bei uns im Studio jetzt auch der frühere Botschafter und Diplomat Jürgen Krobock, viele Jahre Staatssekretär im Auswärtigen Amt, unter anderem auch an der Seite des Mannes, dessen Tod wir heute vermelden müssen, Klaus Kinkel, FDP-Politiker und Bundesaußenminister von 1992 bis 1998. Er ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Herr Krobock, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ein aufrechter und bescheidener Mann mit Charakter, so hat der aktuelle FDP-Chef Christian Lindner Klaus Kinkel heute gewürdigt. Haben Sie ihn auch so erlebt?
So habe ich ihn auch erlebt. Er war ein sehr zuverlässiger Partner. Auch als Freund habe ich ihn sehr kennengelernt. Ich war, als er Minister wurde, ja im Auswärtigen Amt, habe ihn ins Amt mit eingeführt auch letztendlich. Das kannte ihn eigentlich aus den Jahren davor schon. Er war ein sehr aufrechter, sehr geradliniger Mensch. Und ich vermisse ihn sehr, denn ich habe wirklich ein sehr freundschaftliches Gefühl zu ihm unterhalten. Hm.
Klaus Kinkel war der Nachfolger von Hans-Dietrich Genscher, dem Mann, der ja für die Deutschen quasi verwoben war mit dem Amt über viele Jahrzehnte Außenminister der Bundesrepublik Deutschland. Das ist wahrscheinlich nicht einfach, wenn man einem solchen Außenminister ins Amt folgt. Wie haben Sie das erlebt?
Das ist richtig, zumal er auch völlig anders war als Genscher. Aber hat ja jahrelang als engster Berater für Genscher gearbeitet. Er war also auf einer Linie mit ihm, was die Politik anging. Ein enger Vertrauter von Genscher. Er hat dieselben politischen Auffassungen vertreten, aber war in seinem Verhalten als Diplomat, um es mal in Anführungsstrichen auszudrücken, ganz anders als Genscher.
Nämlich
Genscher hat viel abgewogener geredet. Genscher hat Politik durch große Reden gemacht, durch Überzeugungsarbeit, während Kinkel sich selbst als Raubauer bezeichnete. Das war er auch. Und häufig Formulierungen gefunden hatten, die nicht so sehr gut ankamen. Also er war sehr direkt, sehr geradeaus, aber auch sehr zuverlässig in seinem Auftreten, insofern auch ganz beliebt.
Mhm. Diana Kinnert, Sie sind Jahrgang 1991. In dem Jahr wurde Klaus Kinkel überhaupt erstmals Bundesminister, damals zunächst Justizminister. Das beschreibt natürlich auch, dass diese Phase schon etwas zurückliegt. Klaus Kinkel, eine Person der Zeitgeschichte für Sie?
Mit dem Namen kann ich etwas anfangen. Ich habe auch Dinge gelesen, aber er schied, glaube ich, 2002 aus dem Bundestag aus. Da war ich gerade 11 Jahre alt. Also ich habe das natürlich nicht aktiv erlebt.
Also in gewisser Weise, Jürgen Krobock, war Klaus Kinkel ja ein Mann des Übergangs. Er war der Außenminister nach Hans-Dietrich Genscher. Er war der Außenminister vor Joschka Fischer, der quasi der erste Außenminister der Berliner Republik war. Kann man sagen, dass Klaus Kinkel der letzte Außenminister in Bonner Tradition war? Also auch eines zurückhaltenden Außenpolitik?
Ich muss es anders formulieren. Er war der erste Außenminister nach dem Zerfall der Sowjetunion, nach dem Zerfall Jugoslawiens, einer sehr, sehr schwierigen Zeit, wo Deutschland auch mal zunächst versuchte, durch militärische Einsätze, Friedenseinsätze außerhalb der NATO tätig zu werden und auch vor allen Dingen sich zu emanzipieren als nicht Macht, aber als mit wertvoller Gesprächspartner und Unterhändler. Und das ist ihm gut gelungen, muss ich sagen. Also war in einer Übergangsphase schon, aber in einer Übergangsphase, wo er auch sehr viel leisten und bewirken konnte.
Wir haben über den Diplomaten Klaus Kinkel gesprochen, den Außenminister, aber er war ja auch, wenn auch für kurze Zeit, FDP-Chef, Chef der Liberalen. Eine Zeit und ein Amt, das er selbst, wir hören ihn gerade mal mit einem O-Ton, in gewisser Weise bereut hat.
Es war damals ein Fehler, dass ich mich habe drängen lassen, Parteivorsitzender zu werden. Ich habe die Partei viel zu wenig gekannt. Ich bin ja in die FDP erst eingetreten, nachdem ich Bundesjustizminister geworden war. Und zwar ganz bewusst, weil ich nicht wollte, dass es heißt, aha, jetzt tritt er in die Partei ein, damit er was wird. Ich war für dieses Amt nicht der richtige Mann.
Der heute verstorbene Klaus Kinkel hat das über sich selbst gesagt. Jürgen Krobock, würden Sie dem zustimmen? Er war nicht der richtige Mann dafür?
Im Grunde ja, aber er konnte es nicht aussuchen. Er war der einzige Mann. Und der einzige Mann muss der Richtige sein oder es fiel ein Platz. Und er hat ja auch gute Arbeit geleistet als Parteivorsitzender, aber er hatte den Stallgeruch nicht. Er ist nicht so angekommen in der Partei, wie sein anderer dann später wurde oder wie Genscher vor allem vor ihm war. Genscher war jahrelang Parteivorsitzender. Er war ein genialer Parteivorsitzender, innenpolitisch unglaublich gewieft. Er kannte alles in der Partei, auch in Deutschland, in innenpolitisch wie auch außenpolitisch. Also er war ein großer Außenminister. Ich möchte noch hinzufügen, dass Kinkel wahrscheinlich am besten war in seiner Zeit als Justizminister. Er war ein ausgesprochener Jurist. Er war nicht so geeignet auch fürs diplomatische Geschäft. Er hat auch eigentlich Diplomatie oder diplomatische Entwicklung nicht vorausgesehen. Er behauptet zwar immer, er sei der Einzige, der nachdenken könnte über Außenpolitik, aber er konnte es nicht eigentlich. Aber Genscher konnte es sehr, daran wurde er gemessen und daran konnte man zweifeln. Aber er hat einen guten Job geleistet als Außenminister, letztendlich auch. Er war ein guter, zuverlässiger Außenminister und wir haben ihn alle geschätzt, auch im Auswärtigen Amt.
Herr Krobock, unser heutiger Gast Diana Kinnert ist frisch zurück aus den Vereinigten Staaten von einer langen Reise auf Einladung der dortigen Regierung. Das ist natürlich spannend, diese Eindrücke zu spiegeln mit Ihnen, die Sie viele Jahre deutscher Botschafter in Washington waren. Wenn Sie die Zeit haben, bleiben Sie gerne noch hier für eine weitere Runde. Zwei Stimmen, zwei wahrscheinlich unterschiedliche Amerika-Wahrnehmungen. Jürgen Krobock ist weiter im Studio von 1995 bis 2001 deutscher Botschafter in Washington. Und Diana Kinnert, junge CDU-Politikerin, die gerade von einem sechswöchigen Roadtrip aus den USA zurück ist, ein exklusiver Roadtrip, wenn ich das so sagen darf, auf Einladung eines nicht ganz unumstrittenen Mannes, nämlich des amerikanischen Botschafters in Berlin, Richard Grenell. Jürgen Krobock, Sie haben ganz ohne diplomatische Zurückhaltung deutlich gemacht, dass Sie das Auftreten von Trumps Botschafter hier nicht so glücklich fanden und finden.
Das tun wir alle nicht in Berlin. Wenn Sie umhören, er hat keine Freunde mehr, er hat keine Kontakte mehr in Berlin, er hat keine Freunde mehr hier. Er hat sich sehr ausgebotet selbst und aus dem Geschäft herausgesetzt, weil er natürlich hier Weisungen gibt an Deutschland, sich einmischt in die Innenpolitik und vor allen Dingen immer erklärt, er wolle die europäische Rechte stärken. Also die Orbans und auf der Welt. Das ist natürlich nicht angemessen, nicht richtig, nicht akzeptabel.
Diana Kinnert, Sie haben die Einladung angenommen, im guten Wissen darum, dass es eine Chance ist, in die Vereinigten Staaten zu kommen und waren da auch in einer recht exklusiven Reisegruppe, oder?
Richtig, also zuerst muss man sagen, dass es ein internationales Besucherprogramm war für junge Führungskräfte aus Europa. Das heißt, es war jetzt nicht eine persönliche Grenell-Einladung, sondern ich war da quasi in Tradition des Außenministeriums und das war schön. Wir waren 15 junge Europäer. Da war ein Kommunikationschef von Theresa May dabei, der Redenschreiber des schwedischen Premierministers. Also eine wahnsinnig interessante Gruppe. Und mit denen 6 Wochen lang zu reisen, hat mich gelehrt, eigentlich viel mehr über deren Länder als über die USA.
Okay, also quasi eine Art europäische Bildungsreise in den USA.
So ungefähr.
Aber interessante Station auch in den USA selbst. Ostküste, Westküste.
Überall. Wir sind in Washington gestartet, dann sind wir in Silicon Valley gefahren, dann waren wir mehrere Wochen lang in den Midwest States. Ich war vor allem in South Dakota und in Nebraska unterwegs, dann nochmal nach Orlando in Florida, dann war ich noch in New York. Also es war eine ganz bunte Reise mit ganz verschiedenen Gesprächspartnern.
Das hätte ich auch angenommen.
Ja, nein, genau. Also wollen wir jetzt mal von der Person Grenell entfernen und letztendlich auf die Erfahrung schauen, die Sie gemacht haben, die Herr Krobock, Sie auch gemacht haben vor vielen Jahren, auch vielleicht im Vergleich. Diana Kinnert, vielleicht zunächst mal mit diesen frischen Eindrücken. Wie viele Momente der Nähe und des Verstehens und auch des Fremdelns gab es da und wo waren die so?
Ach, ich bin in Washington gelandet, als gerade die Shutdown-Zeit dort war. Also die Regierung war dort gerade irgendwie ausgebremst, habe dort eine erste Kongresswoche kennengelernt, vor allem mit den jungen Frauen, die für die Demokraten gewählt wurden. Das heißt, eine Alexandria Ocasio-Cortez und ihre komplette Fangemeinschaft irgendwie hat Washington quasi aufgepeitscht. Das war die Woche des Women's Marches auch. Das heißt, Diversity und Feminismus und all diese Themen waren dort groß. Und dann kommt eben auch dieser Konflikt, der personalisiert war auf Donald Trump und Nancy Pelosi, dann sehr aufgepeitscht, die Republikaner auf der anderen Seite. Also und dieser ideologische Grabenkampf in der Stadt selbst, den fand ich schon so sehr hysterisch.
Wem fühlt man sich denn da näher als junge CDU-Politikerin, wenn man in Washington ist? Eher den Demokraten oder den Republikanern, die ja die eigentliche Schwesterpartei im parteipolitischen Sinne wären?
Ich fand mich persönlich, konnte ich mich identifizieren in vor allem den Midway States mit beiden Parteien. Aber da gerade in Washington das so sehr hysterisch von beiden Seiten, fast mit Obszönitäten einander beschimpft, so, das war mir einfach insgesamt ein bisschen zu laut. Insgesamt waren wir zum Beispiel bei der Heritage Foundation, also der konservativen Stiftung, der man ja nachsagt, dass sie die Positionspapiere eigentlich sehr direkt ins Oval Office schickt. Und mit denen hatten wir eine europäische Integrationsdebatte. Und da haben sie sehr klar deutlich gemacht, dass sie nicht so viel von Integration halten, aber sehr viel von Amerikanisierung. Und da habe ich mit den Konservativen aus Großbritannien gesprochen, dass wir da sehr weit von entfernt sind.
Jürgen Kroburg, Sie waren in einer Phase da, da war zunächst Bill Clinton noch Präsident, dann war es George W. Bush. Wenn man so zurückblickt, könnte man sagen, das war die glückliche Phase, also gerade die Clinton-Jahre, wo man das Gefühl hatte, wir sind relativ nah beieinander. Aber möglicherweise ist ja auch das eine Illusion.
Nein, wir waren ja nah beieinander. Schröder und Clinton waren auch befreundet, also es lief ja auch sehr gut. Aber wir haben uns, ich habe immer gewarnt, wir kriegen nie einen Botschaft, einen Präsidenten in Amerika, der ein europäischer Präsident ist. Nicht? Obama kam am dichtesten heran vielleicht noch. Die Republikaner sind übrigens nicht nur die Schwesterpartei gewesen von der CDU, sondern sie sind uns immer näher gewesen, weil sie eine freihändlerische Partei war. Die waren immer gegen Sanktionen, gegen Boykotte, gegen Handelsbeschränkungen. Aber das hat sich eben total ins Gegenteil verkehrt. Sie sind jetzt eben die Partei, die in eine Gegnerschaft auch zu den europäischen Handelsbeziehungen tritt, während die Demokraten sehr viel stärker uns angenähert haben. Also insofern hat sich es umgedreht, aber es kann sich eines Tages auch wieder verändern.
Diese Kursdebatte, die empfinde ich ja oder die sehe und die nehme ich wahr ja eigentlich bei Konservativen weltweit, ob man irgendwie auf einer konservativ-libertären Art und Weise moderat bleibt und eigentlich fast anti-ideologisch oder ob man da sehr reaktionär auftritt. Und ich habe George Will zum Beispiel kennengelernt in Washington, der ja gerade in dieser Trump-Zeit auch ausgetreten ist bei den Republikanern, weil das einfach nicht mit seinem klassischen konservativen Stil mehr einhergeht.
Mhm. Wie würden Sie das denn beschreiben? Ist das gerade eine Bewegung, die zwangsläufig auseinandergeht? Es ist ja vielfach beschrieben in verschiedensten Buchtiteln, auch der Zerfall des Westens, dass da eigentlich eine Klammer, die es in der Nachfolgezeit des Krieges, des Zweiten Weltkrieges und dann natürlich auch im Kalten Krieg gab, dass diese Klammer nicht mehr da ist und deswegen diese beiden Kontinente zwangsläufig auseinanderdriften, oder ist das korrigierbar?
Diese Klammer löst sich natürlich auf. Nach dem Krieg waren es die vielen amerikanischen Soldaten, die hier lebten, also die Verbindung, die Menschenverbindung zwischen Amerika und Deutschland und Europa. Dann die weitere Entwicklung bis nach der deutschen Vereinigung, unsere Dankbarkeit für die deutsche Wiedervereinigung. Das waren also Bindemöglichkeiten natürlich. Aber es hat sich etwas versachlicht in meiner Zeit, als ich da war, habe ich schon immer gesagt, die Amerikaner nehmen uns jetzt zu dem Nennwert, zu unserem Nennwert, zu dem, was wir leisten, was wir auch wirtschaftlich und politisch leisten und in der Verantwortung, weltweiten Verantwortung. Also die Dinge haben sich etwas abgekühlt, aber nicht in dem Maße wie jetzt natürlich. Und ich warne davor zu glauben, dass, wenn Trump mal nicht mehr da sein wird, es alles so wieder sein wird wie früher. Die Gesellschaft verändert sich. Diese ganz starke rechte Gruppierung in den Vereinigten Staaten bleibt bestehen, die 30%. Da haben sich Dinge verändert, gesellschaftlich. Und wir können nicht anknüpfen an frühere Zeiten. Es wird nie wieder so schön sein wie früher.
Diana Kinnert, das ist eine Aussage, mit der Sie länger leben müssen. Es wird nie wieder so schön sein wie früher. Gehen Sie damit?
Das ist eine Expertenmeinung, die ich als diese erstmal respektiere und die auf Erfahrung fußt, die ich anerkenne. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe es natürlich nicht. Und ich glaube, dass wir natürlich auch eine junge Gesellschaft haben, die digital, die kosmopolitisch ist, die alle Sprachen spricht, die viel reist. Und da tendiere ich eigentlich zu einem optimistischeren Bild.
Diana Kinnert, vielen Dank bis hierhin. Jürgen Kroburg, früherer deutscher Botschafter in Washington, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur, eigentlich aus Anlass des Todes von Klaus Kinkel, aber eben auch mit sehr interessanten Gedanken zu den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ja.
Mein Gast, für die Zukunft sehe ich schwarz, heißt Ihr Buch, Diana Kinnert, Plädoyer für einen modernen Konservatismus. Wo ist das vor allem entstanden, im Homeoffice?
Tatsächlich viel im Homeoffice,
ja. Ich frage vor dem Hintergrund einer aktuellen Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zum Thema Homeoffice. Die Ergebnisse sind allerdings recht ernüchternd. Homeoffice bedeutet zusätzliche Überstunden und zementiert alte Rollenmuster. Das ist die Kernbotschaft dieser Studie. Darin hat die Arbeitszeitforscherin Yvonne Lott eine Umfrage unter 30.000 Bundesbürgern ausgewertet. Und wir hören mal ein paar Stichworte. Andrea Müller hat sie zusammengefasst.
Väter, die sich ihre Arbeitszeit frei einteilen können, arbeiten knapp 4 Stunden zusätzlich pro Woche. Bei Müttern sind es deutlich weniger Überstunden, Frauen verbringen dafür aber mehr Zeit mit ihren Kindern. Das Plus bei der Betreuungszeit beträgt 3 Stunden pro Woche, heißt es in der Studie. Arbeitszeitforscherin Yvonne Lott hält das Recht auf Homeoffice trotzdem für sinnvoll. Von Politik und Wirtschaft fordert sie aber Regeln, etwa mehr Partnermonate beim Elterngeld. Die könnten Väter dazu motivieren, sich stärker bei der Kinderbetreuung zu engagieren.
Also, Vorsicht beim Homeoffice, grundsätzlich eine gute Idee, aber man braucht weitere Regeln. Diana Kinnert, interessanterweise heißt das ja, wenn wir das mal Revue passieren lassen, was wir gerade gehört haben, in den eigenen vier Wänden bleiben alte Rollenmuster am stärksten bestehen.
Das scheint so zu sein. Ich weiß es jetzt persönlich zum Beispiel bei mir oder aus meinem Freundeskreis nicht. Viele Partnerschaften, wo die Berufsmodelle sowieso schon ganz anders aussehen. Startups, die eine ganz andere Selbstverständlichkeit haben dem Thema gegenüber. Partner, die sich sowieso in meiner Generation, finde ich, natürlich ganz anders emanzipiert auf Augenhöhe begegnen und da zunehmend zum Beispiel Väter eine stärkere Rolle zu Hause übernehmen. Deswegen kann ich erstmal nur die Ergebnisse akzeptieren. Ich kann da noch nicht aus Erfahrung sprechen.
Also idealerweise sagen Sie, das ist was rauswächst, das jetzt noch ein Befund ist, aber bei künftigen Generationen quasi eine gewisse Natürlichkeit.
Ehrlich gesagt,
hat.
Insgesamt davon aus, ja.
Es gibt ja, das klang auch gerade an, die Idee, einen Rechtsanspruch auf Homeoffice einzuführen. Die Sozialdemokraten sind damit vorgeprescht vor 2-3 Wochen im Rahmen vieler verschiedener sozialpolitischer Vorschläge, die gemacht wurden. Ich vermute mal, davon halten Sie als liberale Konservative eher wenig.
Eher wenig. Ich finde das natürlich, dass so ein Buzzword ist, das in eine Richtung deutet, dass sich die Arbeitswelt verändert, dass sich Unternehmen dort angemessen anders verhalten müssen, dass eine Politik anders sich aufstellen muss. Und als diesen Vorstoß ist es natürlich nett gemeint. Aber ich halte das natürlich für zu reglementistisch und glaube auch nicht, dass es in jeden Konzern passt.
Ja, zumal, wenn man dann diese Studienmacher und ihre Forderungen ernst nimmt, dass man sagt, man braucht diesen Rechtsanspruch und dann eigentlich noch weitere Regeln, die relativ stark eingreifen in das, was dann zu Hause passiert. Also dass man dann auch genau guckt, wer fegt jetzt eigentlich die Brotkrümel weg und wer macht wirklich was an seinem Laptop für die Arbeit. Die Frage, die insgesamt natürlich ganz groß dahinter steckt, ist die, wie wir das hinkriegen mit dem Arbeiten in Zeiten zunehmender Digitalisierung. Also auch der Entkopplung von dem klassischen alten Schreibtisch, an dem man sitzen muss in irgendeinem Büro, ohne letztendlich im Dauerstress zu landen, in der Dauererreichbarkeit und letztendlich auch in einer Selbstausbeutung? Oder ist dieser Befund, den ich da gerade mache, zu negativ?
Nein, ich teile ihn. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass bei uns eine Arbeitnehmervertretung einfach gar nicht mehr so klassischerweise funktioniert. Ich meine, ich wohne in Berlin und kenne sehr viele Freiberufler. Das ist nicht repräsentativ für die ganze Republik. Aber es geht eben mehr in diese Richtung, dass sich da alles verändert. Und da braucht man eigentlich die klassischen Gewerkschaften, deren Aufgabe das ist, zu sammeln, was die Befunde sind und Maßnahmen zu erarbeiten. Mhm. Aber wenn keiner in meiner Generation mehr irgendwie 60 Jahre lang beim gleichen Arbeitgeber ist, deswegen auch keine 50 Jahre im Betriebsrat ist, dann wird diese Vertretung der Arbeitnehmerinteressen einfach schwierig.
Ja. Aber das heißt, was ist denn dann der erste Schritt? Erstmal auch der Appell an eine jüngere und auch möglicherweise stärker freiberuflich arbeitende Generation. Nutzt den Weg in die Gewerkschaften, macht euch das zu eigen und sagt auch, hey, das ist unsere Agenda, wir müssen da was regeln, was jenseits der Betriebskantine stattfindet.
Genau so ist es. Also ich sehe das gemessen an dem, wie ich über Parteien spreche, eigentlich genau gleich. Junge Leute, wenn ihr wollt, dass Zukunftspolitik passiert, dann müsst ihr in die Parteien. Gleichzeitig natürlich auch, dass die Parteien ihre Arbeitsweisen so irgendwie verändern müssen, dass es für junge Leute attraktiv ist, dort mitzumachen. Und das Gleiche gilt für Gewerkschaften. Über die Parteien reden wir inzwischen ein bisschen, wie sich Parteien reformieren müssen, über Gewerkschaften noch kaum, die ja klassischerweise gerade bei uns eigentlich aus sehr alten Zünften entstanden sind, wo die eigentlichen Industrien, die wichtig sind, die ausbeuterisch am meisten betroffen sind, noch gar keine richtig haben. Wo, wie gesagt, bei uns in meiner Generation der Arbeitgeber eigentlich alle paar Jahre wechselt und da ist es schwer, sich auch vielleicht mit einer Industrie eigentlich zu identifizieren. Und dafür bräuchte es neue Modelle. Mhm. Und die könnte man zum Beispiel in einem ersten Schritt in einer Gewerkschaft mal genauso adressieren.
Diana Kinnert, ich gehe jetzt gleich hier in mein echtes Office im Deutschlandfunk Kultur. Wo geht's für Sie hin? Angeln?
Tatsächlich ins Homeoffice.
Ins Homeoffice. Alles klar. Dann danke ich für den Besuch hier heute.
Vielen, vielen Dank.
Wünsche viel Erfolg bei der Arbeit im Homeoffice und bis zum nächsten Mal.